Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
Boah, ich bin platt heute, ey. Die Nacht war kurz, der Tag war lang.
Mit was fangen wir an?
Mit der freundlichen Begrüßung.
Hallo Hendrik.
Hallo Armin. Na?
Na? Du hast eine Kaffeetasse.
Ich habe Kaffee. Ich brauche heute Kaffee.
Oh, so schlimm?
So schlimm.
So schlimm wie das Wetter?
Was machen wir heute?
Wir hatten Fragen.
Wir hatten, ja.
Und vielleicht auch Irrtümer.
Also Irrtümer habe ich, ich sag mal anderthalb Irrtümer und eine Richtigstellung gesammelt. Seit dem letzten Mal. Fangen wir mal mit den Klarstellungen an. Ich habe unsere Folgen nochmal gehört, nach dem Schnitt sogar. Nach der Veröffentlichung. Auch weil ich ein bisschen unsicher war, ob ich wieder vergessen habe, das richtige Tempo einzustellen beim Rausrennen. Dabei fiel mir eigentlich so ein gravierender Unterschied zwischen Hurricanes und Tornados auf, den wir, glaube ich, so überhaupt nicht herausgestellt haben, der aber relevant sein könnte. Beim Tornado wird Luft nach oben gesogen durch den Aufwindwirbel. Beim Hurricane eher nach unten gedrückt durch das Auge.
Da ist der Aufwind quasi außerhalb der Eyeball.
Genau.
Okay. Ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht.
Es ist, glaube ich, so der gravierendste Unterschied bei etwas, was ich zumindest lange Zeit im Alltag synonym verwendet habe.
Ich hätte ja immer gedacht, dass so Tornado einfach bloß so zu klein geraten Hurricane ist.
Aber das Wirkschema sozusagen ist eigentlich ein komplett anderes. Weil du halt beim Tornado wirklich den Aufwind ins Gewitter, den du eigentlich immer hast, der gerät einfach nur in Rotation und bildet einen Aufwindschlauch. So irgendwie quasi ein, deshalb sind die auch meistens ein bisschen schief, halt so einen schiefen
Staubsauger.
Staubsaugerrüssel, danke. Gehirne, mehr Kaffee. Den zweiten Punkt, den ich hatte, das hatten wir, glaube ich, in der Hurricane-Folge gesagt, dass bei Wirbelstürmen wir die Tropopause durchstechen können. Das Gegenteil ist der Fall. Die Tropopause wird bei Wirbelstürmen eher abgesenkt als nach oben durchbrochen, weil die Abwinde einfach so stark sind, weil du unten am Boden einfach so einen großen Sog hast durch dieses starke Tief mit, wir hatten ja gesagt, unter 900 Hektopascal, dass es die Tropopause nach unten wegsaugt quasi.
Da haben wir dann quasi jetzt einen Boden tief und hoch ist ja die Quelle vom
genau,
Wind.
Genau. Okay. Du hast also nicht den Staubsauger wie beim Tornado, sondern quasi einen
Laubbläser.
Laubbläser, ja. in den Atemzug haben wir schon mal so ganz grob Atmosphärenschichtung gemacht? Ich glaube noch nicht, ne?
Wir haben uns bis jetzt immer in der Troposphäre aufgehalten.
So zur kurzen, ganz groben Einordnung hätte ich unterteilt in Troposphäre. Das ist das, wo wir uns so aufhalten, wo es Wetter ist. Dann haben wir so bei etwa 10, 12 Kilometer Höhe die Tropopause, die Grenzschicht der Troposphäre. Ich habe gerade in meinen Notizen gesehen, ich hatte mir aufgeschrieben, je nach Breitengrad 5 Kilometer Höhe an den Polen.
Ist sie so tief?
Scheinbar. Und 18 Kilometer am Äquator.
Da haben wir immer so 10 im Kopf gehabt, aber es wird jetzt so untere Breiten gerade.
Passt bei uns dann, genau, ja. Und diese Tropopause, diese Grenzschicht trennt die Troposphäre von der Stratosphäre. Und ab der Tropopause kühlt sich die Luft nicht mehr linear ab mit der Höhe. Das ist quasi so der entscheidende Knackpunkt. In der Troposphäre haben wir ganz viel so Konvektionsgedöns und Luft kühlt sich ab und Wasser fällt aus und sowas. Das passiert halt alles nur in der, oder großteils nur in der Troposphäre. Oberhalb der Troposphäre ist die Luft einfach trocken. Da muss so die nicht mehr
trocken.
So richtig trocken, da muss die nicht mehr abkühlen mit zunehmender Höhe. Da fällt auch in dem Sinn kein Wasserdampf mehr aus. Es ist ganz selten, dass in den Höhen mal irgendwo sich was Wolkiges bildet. Eigentlich kondensiert da nichts mehr, weil es einfach trocken ist.
Mhm.
Und dann überhalb der Tropopause eben die Stratosphäre mit trockener Luft, wirrsten Temperaturzu- und Abnahmen.
Oh ja.
Also eigentlich nimmt die Temperatur mit der Höhe zu, weil ne, die elektromagnetische Strahlung der Sonne da schön absorbiert werden kann und sowas. Und wir haben so zwischen 0 Grad bis minus 60 Grad alles dabei an Temperaturen. Das wäre so grob meine Atmosphäreneinordnung.
Mhm.
Hast du da noch Punkte dazu?
Nee, höchstens so ein bisschen aus der Fliegermottenkiste. Stratosphäre haben wir eigentlich nur noch die Concorde, die leider nicht mehr fliegt, die U2, die noch fliegt, und die SR-71, die nicht mehr fliegt, von den westlichen. Und
U2 war so ein Aufklärungsdings, was so entsetzlich hochkommt, ne, oder sowas.
Ja, schaut aus wie ein Segelflugzeug mit Jetantrieb. Und ja, und auf der russischen Seite gibt es im Endeffekt, aber da weiß ich dieselben Dinge, bloß da weiß ich Namen nicht, bis auf die MiG-25, die eigentlich die SR-71 hätte mal abknallen sollen.
Okay.
Die ist da ähnliche, also, Leistungsdaten.
Da findet in dem Sinn keine Luftfahrt mehr statt, und wenn, dann nur noch sehr spezielle.
Sehr speziell. Und es gibt diesen paar berühmten Stratosphärensprünge da und Stratosphärenballons. Ich sage es nicht, Captain Picard, wohl auch Picard heißt, der Schweizer, mit seinen Ballons, was er da hoch ist, und der berühmte erste Stratosphärensprung von dem Amerikaner da, habe ich wieder vergessen, wie der Name heißt, den Österreicher erwähnen wir nicht.
Da bin ich auch über irgendeinen lustigen, ich glaube, Wikipedia-Artikel mal gestolpert über Menschen, die, ich sag mal, in Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg mit Ballons aufgestiegen sind und das quasi alle nur so mit Mühe und Not überlebt haben, weil sie einfach so entsetzlich hochgestiegen sind und dabei dann auch irgendwelche Rekorde gebrochen haben. Kann mal gucken, ob ich da noch die Wikipedia-Artikel zu finde. Ich weiß leider keine Stichworte mehr, aber ja, Ballons scheinen ein Ding zu sein für, wenn man sehr hochkommen will und nicht sehr am Leben hängen.
Ja, man sollte halt so eine Kugel unten dranhängen mit Druck drin und so.
Ja, die sind ohne Druck. Die hatten zwar ein Sauerstofffläschchen dabei wohl, aber das hat halt nur für einen kurzen Moment gereicht. Also die wurden wohl beide, die hochgefahren sind, wurden ohnmächtig und sind erst beim Sinkflug wieder zu sich gekommen und sowas.
Ja, da haben wir ja die berühmte, die Karman-Line bei ungefähr, müsst ihr jetzt nachgucken, wo im Endeffekt selbst bei Umgebungstemperatur das Wasser zum Kochen anfängt. Und das ist halt ungut, wenn man halt zum Großteil aus Wasser besteht.
Das ist richtig. Klingt erstmal ungesund.
Aber wo die jetzt, Karman-Line war die 100 Kilometer Höhe. Das andere war, die amerikanische Definition, wo Weltraum angeht, das ist diese, weiß es nur.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich probiere das nachzurecherchieren. Wir packen das in die Shownotes. Oder machen eine neue Sonderfolge.
Ja, so die berühmt-berüchtigten Wetterballons, die kommen ja auch so zur Hälfte in die Stratosphäre hoch. Also so 60, 70 Kilometer, kein Thema. Und dann geht ja laut USA bei 80 Kilometer geht der Weltraum los. Die Europäer sagen bei 100.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte 100 im Kopf, aber
ja, das
andere Länder, andere Welträume.
Das Amerikaner sind da ein wenig tiefer, da haben sie ein bisschen mehr Astronautenwings vergeben können.
Genau, und den dritten Punkt, den ich mir noch so aufgeschrieben hatte, waren die Hurricane Hunters, von denen du erzählt hattest.
Mhm.
Die fliegen wohl nicht mit Hercules, sondern mit Orion.
Oh, mit der P3.
Genau, mit umgebauten P3s, speziell für die NOAA umgebaute Messflieger.
Habe ich falsch im Kopf gehabt, tut mir leid.
Da gibt's einen schönen Wikipedia-Artikel mit schönen Bildchen zu. Den finde ich auch gleich.
53. Weather Reconnaissance Squadron, auch genannt die Hurricane Hunters. Die fliegen, stimmt, die Orion und die Gulfstream. Nix Learjet.
Haben wir ja direkt zwei Faktchecks. Es sind Gulfstreams und keine Learjets und es sind P3s und keine Hercules.
Aber die hatten mal die Hercules, lese ich gerade.
Ah, okay.
1999 bis jetzt. Also sie fliegen sie noch.
Dann muss ich mich entschuldigen, da war das doch kein Falschdings.
Ah, du hast die Noah Hurricane Hunters genommen. Ich habe die militärischen gehabt.
Ich habe hier noch einen Punkt in meiner Liste gesehen. Wir haben HörerInnen-Fragen bekommen.
Ja, wir hatten HörerInnen-Fragen. Und zwar, die wollten wissen, nennen wir nicht, diejenige wird schon wissen, dass sie gemeint ist, warum ist das Aprilwetter so wechselhaft?
Eine gute Frage.
Holgi wird jetzt Danke sagen.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Wir haben ja während des Winters einen relativ geringen Einstrahlungswinkel der Sonne. Deswegen bleibt es relativ kühl im Winter.
Ja.
Im Frühling wird der Einstrahlungswinkel größer, es kann mehr solare Energie eingetragen werden auf die Erde, es wird wärmer. Aber das Meer erwärmt sich halt viel, viel langsamer als das Land. Das ist ja ein Phänomen, was wir auch so generell kennen. Wasser ist sehr träge, was Erwärmung angeht, Land nicht so träge. Wenn du jetzt die Erdoberfläche schön warm machst im Frühling und gleichzeitig aber noch, ich sag mal, winterige maritime Polarluft hast, die von Norden kommen kann, hast du quasi warme Sonnenstrahlen, also warm aufgeheiztes Land und kalte, feuchte Luft drüber, die drüber fließt. Das heißt, diese ganze feuchte Luft kann nach oben gedrückt werden, da wo das Land gerade schön warm ist. Und das ist halt immer nur fleckenweise, weil Erdoberfläche erwärmt ja nicht homogen.
Ja.
Das heißt, auf relativ kleinem Raum kannst du Wolken kriegen, weil du die feuchte, kalte Luft nach oben schiebst mit ordentlich Wärme, die du schon am Erdboden hast, und bildest damit sehr kleinräumig Regen. Und da diese Polarluft aber, die da kommt, auch zeitweise echt kalt sein kann in der Höhe, kann der Regen auch mal als Schnee oder als Hagel runterkommen. Also kalt heißt hier, ich habe was gelesen von minus 40 Grad in etwa 5,5 Kilometer Höhe.
Das ist
frisch.
Frisch.
Das sind dann halt Temperaturen, wo durchaus auch mal dann Schnee ausfällt. Und diese relativ kleinräumige Wolke steigt nach oben, regnet aus, schneit aus, die Luft wird wieder trocken und kühl und kann wieder runterfallen. Und da, wo die kühle Luft wieder absinkt, bilden sich keine Wolken, weil die ist trocken. Das heißt, du hast sehr isolierte Wolkenfetzen.
Und dazwischen Sonnenschein.
Und wenn das Ganze jetzt übers Land zieht, hast du dein typisches Aprilwetter.
Okay.
Es ist eigentlich überhaupt keine Hexerei. Es ist einfach nur dieser Übergang zwischen das Meer ist noch kalt und kalte, feuchte Luft kann noch reinziehen. Und das Land ist schon aufgewärmt genug, dass du Konvektion kriegen kannst. Ja. Und da ist halt durch diesen krassen Temperaturgradienten ist halt alles möglich. Das kann schön aufsteigen, da kann alles wieder ausfallen in allen Formen, die man so kriegen kann. Zeitweise haben wir auch Gewitter dabei, weil einfach so viel Cape, da so viel Konvektionsenergie drin steckt. Aber ja, und dadurch, dass das alles so lokal sehr begrenzt und sehr kleinräumig ist, kommen auch diese lustigen Satellitenbilder mit diesen ganzen kleinen Wolkenfetzchen, die übers Land ziehen dabei raus. Voraussetzung dafür ist aber halt, dass maritime Polarluft reinkommt. Die Meteorologen sprechen hier gerne von einem Tiefdrucktrog, der nach Mitteleuropa strömt. Ich finde die Bezeichnung für so Druckgebiete, die Meteorologen verwenden, immer wieder spannend, weil sie von Trog und Keil sprechen oder Trog und Rücken. Und dass sich alles darauf bezieht, dass diese Karte nicht Nord-Süd, sondern hoch-runter, also wie als würde das von oben nach unten reintropfen, das Tiefdruckgebiet, aber es ist ja von Nord nach Süd reinschwappt. Ja, sie sprechen da von einem Trog, der sich ausbildet, wo du halt schön siehst, da kommt der Pfropfen sozusagen an kalter Luft von Norden rein.
der dann da jetzt in dem Bild da quasi über Ostdeutschland bis Österreich runter ungefähr läuft, oder?
Das Grüne oben ist die, ja? Die polare Luft und die, genau, die kann sich dann so runter reinschieben, ja.
Mhm.
Das wäre jetzt halt noch ein Bild von einem Trog Mitteleuropa, der sich noch nicht voll ausgebildet hat, aber ja.
Ah, okay.
Beziehungsweise Nordlage zyklonal, was das Ganze eigentlich nur ein bisschen ausgeprägter ist. Genau, das sind so diese typischen Tiefdruckgebiete, die es braucht, um die kalte Polarluft zu uns zu kriegen, beziehungsweise die nasse, kalte Meeresluft zu uns zu kriegen.
Mhm.
Ja, einen dritten Punkt, den ich noch ganz spannend fand, man merkt ja immer wieder, dass das Aprilwetter bei uns schon so im März aufgekommen ist.
Ja, wir sind halt heuer allgemein sehr früh dran.
Woran man merkt, dass sich die Jahreszeiten ein bisschen verschieben, ist die phänologische Uhr. Mhm. Das ist quasi ein, ich will nicht sagen eine Art Blühkalender, aber schon sowas in der Art, wo du quasi die durchschnittlichen Blühzeiten von charakteristischen Pflanzen, wie hier in dem Beispiel ist es Haselblüte, Forsythie, Apfelblüte und sowas, aufgetragen hast.
Mhm.
Und wenn wir als Beispiel mal Hasel nehmen, im Schnitt blüht Hasel am 10.2. das erste Mal und dieses Jahr schon am 25.1. Also alles so zweieinhalb Wochen nach vorne verschoben.
Mhm. Oh, nee.
Und quasi die Verschiebung der Jahreszeiten und auch die Verschiebung des Aprilwetters manifestiert sich halt schön an den Blühzeiten der Pflanzen. Deswegen finde ich diese phänologische Uhr sehr schön, dass man das da ein bisschen dran festmachen kann.
Da gibt es doch irgendwie dieses Citizen Science Projekt, wo man die Apfelblüte immer einträgt.
Mhm. Ja, ja, sowas gibt's. Hast du noch Fragen zum Aprilwetter oder Nachträge zum Aprilwetter?
Nö, ehrlich nicht. Ich habe mir das auch schon irgendwie auf diese beginnende Erwärmung irgendwie zusammengereimt, aber dass das so mit den Tiefs, die vom Meer herkommen, beziehungsweise in der feuchtkalten Luft vom Meer herkommen, so genau haben wir es nicht überlegt, auch nicht, ehrlich gesagt auch nicht nachgelesen, weil sonst kommen die Fragen ja immer wie blöd. Ansonsten.
Ich habe hier noch Lehwellen auf meiner Liste stehen.
Mhm. Die habe ich, glaube mal irgendwann reingeschmissen.
Ja.
Weil es ja irgendwie auch rotierende Luft daraus entsteht. Allerdings die Rotationsachse ist jetzt nicht mehr senkrecht zur Erdoberfläche, sondern waagerecht.
Und da bin ich völlig raus. Da musst du mir was drüber erzählen.
Also, wir haben es quasi vor der Haustür. Das nennt man Föhn.
Aber ich dachte, Föhn wäre einfach nur die Luft, die über den Alpenkamm schwappt und sich dabei entleert und
Und dann trocken wieder runterkommt. Wenn man den jetzt ein bisschen beschleunigt,
ja,
dass über den Alpen so einen richtigen Föhnsturm kriegst, dann kommt auf der Lee-Seite, sprich Norden meistens, die Luft recht schnell nach unten, trifft auf den Boden und geht dann wieder hoch. Und das wiederholt sich ein paar Mal.
Für absolute Wind-Noobs wie mich, Eselsbrücke, auf Luv trifft der Wind Truff und Lee ist die andere Seite. Also Lee ist die windabgewandte Seite quasi.
Also man sollte immer nach Lee pinkeln. Nach Luv, wenn es dir pinkelt, wird es nass.
Ja.
Also Lee, in dem Fall Norden, weil der Grad, bleiben wir beim Föhn, der Wind kommt aus Italien, geht an die Alpen hoch, regnet da wunderbar ab. Norditalien versauft wieder mal, wie üblich, und die Österreicher versaufen im Schnee, die Schweiz rauch. Und auf der Nordseite kommt die Luft wieder pfotztracken runter, der Mündner hat Kopfweh. So, wenn wir jetzt das mit richtig Zug dahinter haben, da kriegst du in der alten Kämme, in den Täler, Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h zusammen. Das ist ordentlich zügig, was da unterwegs ist. Und in so einer Situation kommt die Luft, die dann wieder runterfällt, trifft auf den Boden und wird quasi prallt ab, wie so ein Fußball halt, ne, auf dem Boden und geht wieder hoch und das passiert ein paar Mal. Und das sind dann diese schwere Wellen, weil die Luft trifft nach unten, wird wieder nach oben, geht wieder nach unten und so. Und in diesen Schwerewellen entstehen diese Lentikularlinsenwolken, die immer den Gipfel von so einer Welle markieren.
Ah, wie so eine brechende Welle am Strand aussehen.
Ja. Und in den ersten beiden Wellen kann es passieren, dass du unten drin im ersten Anstieg oder im zweiten Anstieg einen Rotor kriegst. Also ein Wirbelsturm, der waagrecht liegt.
Okay.
Mhm. Das mögen Piloten gar nicht.
Das kann ich mir vorstellen.
Segelflieger mögen das.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch sehr, sehr kleinräumig und besteht nicht die Gefahr, dass du auf der einen Seite hoch und auf der anderen wieder runtergezogen wirst? Das Hoch stelle ich mir interessant vor, aber das Runter ist doch, also...
Der Segelflieger und die Windgeschwindigkeit, der sind die Segelfliegergeschwindigkeit und die Windgeschwindigkeit, die sind fast gleich. Das heißt, du stehst quasi über dem Boden und wirst wie im Fahrstuhl nach oben gezogen.
Ah, okay.
Mhm. Also, nach dem Föhn Gap geht's das erste Mal nach oben und in diesem Aufwind, da kannst du quasi so hin und her fliegen, links, rechts, vor dem Rotor. Der Segelflieger ist langsam genug, dass er nicht nach vorne oder nach hinten weggezogen wird. Und da kannst du wirklich weit nach oben kommen. Bis in die Stratosphäre, wenn es sein muss.
Oi.
Mhm. So, und es gibt dieses Mountain Wave Projekt. Liebe Grüße an den nie leider eingestellten Podcast Omega Tau. Der hat da eine tolle Folge drüber gemacht. Das ist die 42. Wie passend. Und da und auch dieser YouTube-Film, was ich letztens von Atte da mal reingeworfen habe, da geht es darum, dass sie diese Rotoren quasi fliegerisch erforschen. Weil du kannst eigentlich nur mit dem Segelflieger da rein. Ohne Gefahr. Weil der Rotor, wenn du den falsch nimmst, als größeres Flugzeug, dann hast du deine berühmte Scherung und mit Stoffluft kippst dich auf den Rücken. Das ist unschön.
Das klingt nicht gut, ja.
Mhm. So. Andererseits gibt es da so Verrückte, die versuchen natürlich genau in diesen Lehwellen Höhenrekorde aufzustellen.
Mhm.
Nicht in Bayern. Da gehen wir nach Südamerika.
Mhm.
Wir haben ein paar tausend Kilometer Anlauf über den Pazifik. Für den Wind und dann haben wir die Anden.
Mhm. Sprungschanze quasi.
Sprungschanze. Und da geht's richtig nach oben und in der ersten Welle genau hinter dem Hauptkamm, da geht's nach oben. Da gab's zuerst dieses Mountain Wave Projekt und ein Perlan 1. Das sind umgebaute Segelflieger. Und dann Perlan 2, was jetzt momentan Airbus Hauptsponsor spielt. Segelflieger mit Druckkabine. Jetzt wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Also die wollen den Höhenrekord der U2 knacken. Und haben wir, glaube ich, auch geknackt. Also wir reden da mehr als 20 Kilometer Höhe.
Abgefahren.
Da geht's richtig hoch. Und das antriebslos.
Ja, ja.
Mhm.
Krass.
Witzigerweise, das Schleppflugzeug, was die verwenden, ist ebenfalls eine deutsche Entwicklung, die Grob Egret aus Mindelheim. Hier bei mir ums Eck rum. Und was im Endeffekt auch nichts anderes ist als ein Segelflugzeug, wo man vorne einen Motor reingesetzt hat.
Okay.
Und das sind echt, echt wilde Sachen, was die da veranstalten. Und vor allem Segelflieger ist halt hin und vorne nicht dafür gebaut, in solchen Höhen unterwegs zu sein. Bis auf diese Perlan 2 jetzt. Und wie kriegt man da jetzt Sauerstoff rein? Druckkabine ist sowieso unmöglich, aber entsprechende Höhendruckanzüge und so weiter. Das ist ein wilder Ritt. Und ja, es geht halt, die wissenschaftliche Begründung, warum sie das machen, ist Vermessung dieser Lehwellen, dieser Rotoren, damit die Luftfahrt allgemein sicherer wird. Aber natürlich der eigentliche Grund, meiner Meinung nach, ist, wir wollen die Höhenrekorde haben. Ja, das von der fliegerischen Seite zu den Lehwellen und diese Walze, die ist halt echt, echt wild. Weil das macht halt keinen Spaß nicht, wenn man da reinkommt. weil es halt innerhalb von ein paar hundert Meter einmal wild nach unten und danach wieder wild nach oben geht oder andersrum.
Wie weit reichen denn diese Lehwellen ins Alpenvorland rein? Ist das sowas, was den Flughafen München betrifft, oder ist das schon viel zu weit?
Da ist kein Rotor mehr.
Okay.
Also diese Rotoren haben Durchmesser von 100, 200, maximal 300 Meter.
Und treten wirklich direkt hinterm Bergkamm auf, dann
können genau, am Abbruch,
ja,
wo es nach unten geht, ins Alpenvorland rein. Und dann geht dieser Föhn Gap nach oben wieder, da kommt die erste Lehmwelle, dann kommt er wieder runter und die zweite Lehmwelle. Da reden wir über, ja, 10, 20 Kilometer nachdem das Alpenvorland losgeht. Das heißt, du hast da vielleicht, du bist, wenn die dritten Rotor noch zusammenkriegst, bist du vielleicht 80 Kilometer von den Alpen weg.
Ja, okay. Sehe ich das richtig, dass du aber durch diese Lehwellen auch konvektionsbedingte Wolkenbildung kriegst? Ach so, und das bildet dann diese Linsenwolken quasi aus, ne? Ja, weil du die Luft über die Welle quasi wieder hochhebst und die wild rumkondensieren kann. Und das quasi, ich sag mal, rhythmisch durch diese sich ausbildende Welle.
Das Lustige ist, die Wolken sind stationär und die Luft bläst durch die Wolke.
Witzig. Ja gut, die kommt ja relativ trocken runter, die Luft vom Föhn. Da wird also auch niederschlagsmäßig jetzt nicht so viel bei sein dann, ne?
Das ist kaum Niederschlag.
Ja. Spannend. Huh. Das ist ja cool. Ja, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Wie sieht's denn mit unseren nächsten Themen aus? Ich habe da sowas von El Niño gehört.
Oh ja, da müssen wir noch recherchieren, lesen, dies, das.
Ich weiß nur nicht, wie lange diese Folge dann wird, weil entweder wird sie sehr lang oder sehr kurz.
Mhm. Meine Frau ruft mich gerade an.
Wie passend. Dann verabschieden wir uns so einfach.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.